Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff Podcast, dem Podcast von News Aktuell rund um Themen aus PR, Marketing, digitalen Medien und Tech. Wir holen für euch die spannenden Köpfe der Branche vors Mikrofon, um sie auszuquetschen, auf dass deren Wissen euer Wissen wird. Der Kopf, den wir heute ausquetschen, gehört niemand geringerem als Rob Vegas, einen der Kreativköpfe der Branche, der schon sehr früh angefangen hat zu bloggen, sehr früh mit sozialen Medien Reichweite erzeugen konnte, von der anderen nur träumen und immer wieder virale Scoops gelandet hat. Nicht zuletzt sein sehr bekannter Fake-Account auf Twitter, @bonitotv, wo er so getan hat, als wäre er Harald Schmidt, war es aber nicht und alles noch reingefallen. Darüber habe ich mit ihm nicht geredet, sondern über sehr viele andere Themen der digitalen Kultur, der Entwicklung des Internets und auf den Einfluss der Gesellschaft. Ein sehr spannendes Gespräch, denn Rob ist ein sehr inspirierender, witziger Typ und es lohnt sich, ihm zuzuhören. Also wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns am Ende der Folge nochmal. Bis dann. Unsere erste Folge damals ging ums Thema Podcast machen und damals war ich noch sehr...
Beholfen, unbeholfen.
Ja, aber auch so, ja, das ist ganz easy, das ist kein Problem, das kann jeder einfach machen. Und jetzt irgendwie 20 Folgen später tüftel ich immer noch am besten Aufbau. Ja, aber vielleicht mache ich das mal noch, so ein Follow-up.
Ja, klar. Das ist doch voll geil mit Erdungskabel.
Ja, aber das ist halt alles irgendwo aus dem...
Also vor allem Marke Eigenbau ist immer lustig.
Ja, das stimmt. Also früher musste man wohl noch löten und so, das geht heute aber auch. Gibt es andere Lösungen. So, lieber Rob, wollen wir mal starten. Was ich dich schon die ganze Zeit mal fragen wollte, ist, wie geht's eigentlich deiner Mutter?
geht's gut. Sie hat jetzt den neuen Amazon Fire TV Stick und der muss jetzt noch per Festnetztelefonat dann wieder mit dem neuesten Wi-Fi-Passwort von mir ausgestattet werden. Das wird eine sehr lange Abendunterhaltung am Telefon.
Ja, genau, von dir wahrscheinlich, ne? Weil du bist dann wahrscheinlich zuständig für alle Technik-Sachen und diese ganzen Internet-Zauber, das muss dann der Rob machen.
Das Schlimmste ist, ein Fernseher der neuesten Smart-TV über das Telefon einzurichten mit dem Sendersuchlauf. Das ist, glaube ich, das Endlevel.
Ja, Sendersuchlauf überhaupt schon. Also das heißt ja, man muss sich wieder dem linearen Fernsehen mal widmen, was man ja auch wahrscheinlich selten tut heutzutage.
Das war dann mein Vater, der mich dann anrief vor Weihnachten.
Verstehen deine Eltern eigentlich, was du beruflich machst?
Anhand über die Jahre von diesen ganzen Presseberichten verstehen sie dann zum Teil, was ich mache, aber ich bin immer der irgendwas mit dem Internet macht.
Der mit dem Internet, ja.
Und das ist immer die Frage von meinem Vater, der mich jeden Tag anruft, hast du genug Arbeit?
Ach so, ja. Brauchst du noch ein bisschen Geld?
Ja, das ist ja auch was sehr Unsicheres mit diesem Internet.
Ja, das stimmt. Meine Großmutter lebt in Polen. Und mein Polnisch ist ja eingerostet und ich glaube, die denkt bis heute, dass ich bei einer Zeitung arbeite. Ja, irgendwas mit Nachrichten im weitesten Sinne, ja, ist dann irgendwann auch schwer zu erklären.
Ich habe einen kroatischen Schwiegervater und der versteht natürlich überhaupt nicht, was ich mache. Er erzählt aber allen kroatischen Freunden, dass ich Internet-Webseiten mache und jeder Kroate, der mich dann sieht, fragt, kannst du mir das auch so eine Seite machen für Internet, für meine Restaurant?
Ach so, ja, okay.
Ich kann dann auch nicht sagen nein, weil dann traut mir keiner mehr über den Weg. Ja.
Und dann musst du mal eben zu Jimdo, Squarespace oder Wix.com.
Was ich schon, wenn die Leute wissen, wie viele Webseiten von kroatischen Spezialitätenrestaurants von mir sind, dann könnte ich gar nicht mehr rumlaufen.
Eigentlich nochmal ein ganz geiles Nebenbusiness, überall im Copyright-Design bei Rob Vegas. Aber was würdest du denn sagen, wie deine Berufsbezeichnung eigentlich ist? Weil du bist auch einer von diesen ganzen Internetmenschen, die so ein bisschen schwer zu greifen sind, weil die irgendwie alles gefühlt machen.
Das stimmt. Es ist auch immer schwer, wenn mich jemand, das ist die schwierigste Frage, was machst du eigentlich? Ja. Es ist Social Media für Unternehmen und es ist selber seine eigenen Kanäle, einen Blog betreiben, Videos schneiden. Es ist ganz viel und irgendeiner von den Kunden sagte mir dann mal, sie sind mein Social Media Onkel.
Okay.
Und die Bezeichnung, das trifft auf so viele Teilbereiche dieses Wahnsinns zu, dass man das eigentlich immer gut sagen kann, ich bin der Social Media Onkel.
Das kannst du dir auf die Visitenkarte drucken.
Ja, und das verstehen Leute sogar irgendwie.
Irgendwas hast du eigentlich noch Visitenkarten?
Habe ich sogar, ja.
Ja. Was steht da drauf?
Das ist einfach das Google-Suchfenster mit meinem Namen.
Oh ja. Das ist nicht blöd.
Ja.
Das ist nicht blöd. Und da kommen wir vielleicht zum Kern von all den Dingen, die du machst, die sind nicht blöd.
Ne? Ja, ich hoffe es. Manches ist auch blöd, ja.
Ja, gut, aber auch die blöden Sachen haben ja ihre Berechtigung oder sind nicht einfach zu machen in der Regel.
Ja, bringen auch die meiste Reichweite. Meistens.
Ja, aber du bist schon, also man merkt das schon, so ein Ideenmann, oder? Also ich glaube, dein größtes was dich am meisten auszeichnet, unterscheidet, ist, dass du anscheinend auf Ideen kommst, auf die andere nicht kommen, die gut ankommen im Netz und viral gehen können.
Wahrscheinlich, ja. Das entscheiden die Kunden dann immer selbst, aus welchem Grund
ja.
sie mich holen. Aber oftmals ist es auch, um ganz ehrlich zu sein, dass ich ganz anders als klassische Agenturen arbeite, weil ich zum Beispiel keinen großen Feierabend kenne.
Mhm.
Ich bin immer erreichbar und auch wenn um 22.30 Uhr am ersten Weihnachtstag irgendwas raus soll, dann kann ich das halt machen und da sind die meisten Agenturen im Winterschlaf und da möchte auch keiner von den Angestellten arbeiten. Und ich verfüge halt über die Reichweite, um das, um verschiedene Themen auch mitunter selber noch unterstützen zu können.
Ja, mit deinen sehr, sehr followerstarken Social Media Accounts. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast mir deine Seite angeguckt und im Impressum gelesen, ja, du bist ein freischaffender Künstler. Das ist sozusagen die Berufsbezeichnung, die da steht.
Ja, stimmt.
Und freischaffender Künstler heißt natürlich, na, klar, diese Freiheit, aber eben auch ja kein geregelten Feierabend und 2000 Hochzeiten, auf denen man gleichzeitig tanzt, musiziert, catert und singt.
Das freischaffender Künstler hat aber eigentlich
steuerliche Gründe.
Ja, das werde ich noch nie gefragt. Ja, da steht da eigentlich nur drin, weil ich ja keine GmbH in dem Sinne habe oder keine Firma. Und als ich mir in Detmold 2007 mal eine Steuernummer holen musste, was für mich schon ein Riesending war, dass ich eine Steuernummer habe, da fragten die mich halt, als was ich denn arbeite. Und Social Media oder
Social Media Onkel, schwierig.
Ja, das gab es nicht. Ja. Es gab nur Bildhauer, Künstler. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann trifft freischaffender Künstler wohl am besten darauf. Und ja, das verfolgt einen dann das ganze Leben.
Ja, ich glaube, heute will man wahrscheinlich Content Creator sagen oder so. Ne? Das ist also der.
Ich weiß gar nicht, was ich alles bin und was ich alle schon genannt worden bin.
Content ich habe mir notiert, Content Creator und Reichweitenbringer waren meine Notizen.
Das nennt man doch heute Influencer, glaube ich.
Das wollte ich vermeiden.
Ja. Den Begriff muss ich mich dann auch umschlagen.
Nee, ich glaube, für Influencer bist du zu. Es ist ja auch wieder
in
der Zeit der,
auf Instagram,
der Nischen-Influencer, die sonst irgendwo. Nee, also da ist ja zu viel eigener Inhalt dann drin, oder? Ich habe mal, also das ist vielleicht auch noch mein Klischee von Influencern, dass das ja immer so Auftragssachen sind. Die so ein bisschen blutleerer irgendwie sind, während du ja ein Schaffender, also ich würde dich als Schaffenden halt vielleicht dein Erbe zeichnen
können. Influencer ist halt auch mittlerweile ein Wort, das so vieles betrifft. Es gibt Corporate Influencer, du bist wahrscheinlich auch ein Influencer.
Total.
Das hat ja im Endeffekt nur Personen, die eine Reichweite zur Verfügung stellen können oder besitzen. Und das können ja alle sein.
Aber ich glaube, das Wort ändert sich auch so ein bisschen, merke ich gerade, wenn ich drüber nachdenke, weil vielleicht rede ich auch einfach bescheuert. Ich hatte letztens das Gefühl, mich von einem Arbeitskollegen, also von dem influenced worden zu sein, weil der irgendwas gemacht hat. Das fand ich gut. Das probiere ich auch mal aus. Dann habe ich mich influenced gefühlt. Da siehst du mal,
genau,
wie das schon angekommen ist.
Ich bin zum Beispiel, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich bin selber auf ein Angebot gekommen, wo man Autos per Flatrate buchen kann. Also nicht Leasing oder Finanzierung, sondern man kriegt ein Auto,
ja,
6 Monate und dafür gibt es einen Preis. Versicherung, Kfz, alles ist drin.
Okay.
Mich hat das interessiert, weil ich dachte, ja gut, ein Auto wie eine Spotify Flatrate, ja, finde ich ganz cool und ist halt nicht Leasing. Und das erzähle ich irgendwie allen Freunden und selbst dir und ich arbeite gar nicht für das Unternehmen.
Ja.
Ich habe nur diese Seite gesehen, finde das spannend, aber ich influence gerade mega für die.
Ja.
Und die wissen das gar nicht.
Du
also man kann auch stiller Influencer sein.
Du hast mich heute auch schon geinfluenced, jetzt wo wir drüber reden.
Ja, wieso?
Und zwar hätte ich mir jetzt fast schon ein Huawei-Handy gekauft.
Natürlich.
Und wollte dich fragen, wie es mit den Earbuds so läuft.
Ja.
Aber
da
hast du ja noch drunter geschrieben,
ja,
Hashtag Werbung, weil unbezahlte Markennennung.
Das hat eine andere Kollegin drunter geschrieben.
Ach so.
Ich habe dann nur
weil
geschrieben,
du es nicht besser wusstest.
Ja, ich habe einfach geschrieben, Freunde, ich habe selbst gekauft und auch getestet. Ich finde dieses Ganze mit Werbung, weil Markennennung, ja, rechtlich ist das alles, aber dann dürften wir auch keinen Teller Suppe mehr fotografieren,
ja,
weil er ist vielleicht vom Vapiano.
Ja.
Also das ist sehr schwierig,
ja,
bei der betreffenden Marke.
Ja.
Denken die Leute auch immer, ich werde dafür bezahlt.
Mhm.
Ich werde natürlich bezahlt, wenn ich irgendwie auf einem Event was moderiere, aber ich werde in keinster Weise dafür bezahlt. Ich bin einfach ein Riesenfan. Und das Schlimme daran ist, dass wenn sich Marken dann irgendwie Testimonials holen, dass die 2 Wochen später mit dem iPhone wieder Selfies von sich,
ja,
auf,
ne,
Instagram hochladen.
Ach,
du wirst mich immer nur mit
ja,
du wirst mich immer nur mit einem Huawei,
ja,
Telefon sehen, auch mit einer Uhr. Ich benutze kein anderes.
Ja. Ich würde mich, glaube ich, das schon sponsern lassen. Wenn irgendwelche.
Damit verliert man aber auch ein bisschen die Unabhängigkeit.
Ja, ja, das stimmt. Da muss man es gut finden, ne? Also, naja, oder man muss es dann nach außen hin gut finden und sagen, ja, hier.
Ich werde dafür zum Beispiel von keinem anderen Hersteller eingeladen, weil die alle wissen, das macht wenig Sinn, den einzuladen.
Das ist ein Huawei-Mann. Okay. Genau, das, ich habe nämlich dieses Video gesehen über dieses Handy auf deinem YouTube-Kanal. Und was mir da vor allem aufgefallen ist, dass das dein erstes Video seit 3 Jahren war auf diesem Kanal, wo du auch einen ganz schönen Richtungswechsel, was den Content des Kanals angeht, hingelegt hast. Und zwar, ja, vorher waren das, wie würde man das denn sagen, vielleicht satirische Videos oder
Spaß. Versuch Spaß zu machen. Ne?
Der Versuch Spaß zu machen und jetzt der Versuch, Tech-Erfahrungsberichte zu machen.
Es war einfach, da ich in der Zwischenzeit Vater geworden bin und auch wenig Zeit habe und aber immer merke, also ich habe natürlich bis 2007 ohne Ende Video gemacht. Ich habe das für ein Kölner Portal gemacht, das es nicht mehr gibt, Sevenload. Da hatte ich einen Vertrag, dass ich pro Woche ein Video machen muss. Ich habe eigentlich meine ganzen Jahre, 20 Jahre bis 30, habe ich fast immer nur Video gemacht und kenne mich da auch gut mit aus. Aber ich fand irgendwann es ganz schlimm, dass YouTuber, wie man das ja nennt, ja eigentlich immer nur sich irgendeine Schlagzeile greifen, ihre Meinung da reinpeitschen, noch versuchen, 3 Gags zu machen und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr davon haltet, wobei die Kommentare überhaupt nicht interessieren. Und ich finde immer, wenn ich mich heute bei dieser Vielfalt an Medien mit irgendeinem Video ins Netz stelle, dann konkurriere ich, wenn ich lustig bin, mit amerikanischen Late-Night-Shows, mit Jan Böhmermann.
Ja, mit der ganzen Welt, klar.
Genau, und das kann ein Mensch ohne Team, ohne Regie, ohne sich Medien einzukaufen, Fotorechte, Bildrechte, Videorechte, das kann ein Mensch gar nicht lustiger leisten. Ich zumindest nicht. Es gibt bestimmt einige, die das können und die gucke ich dann auch gerne. Und ich habe dann mein Wissen immer mehr den Firmen zur Verfügung gestellt und schneide dann Videos, mache den ganzen Content und habe mich immer mehr zurückgezogen. Hinter die Kamera nannte man das früher, aber ja, es ist halt, ich fühle mich damit wohler. Ich habe zwar eine ziemlich große Reichweite bei Twitter, aber das reicht mir komplett. Ich muss nicht noch jede Woche Videos machen und sagen, hey, ich bin's wieder, euer Rob.
Aber wenn man das irgendwie jahrelang gemacht hat, ist wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen entzaubert, dass es einem nicht mehr so viel gibt wie früher, kann das sein?
Genau, ich war halt auch gezwungen dazu, über Verträge und dieses Format immer Videos online zu stellen und ich habe halt schnell gemerkt, was ich heute auch bei YouTubern sehe, man hat halt, wenn man sagt, ich starte einen Kanal, dann hat man Ideen vielleicht für 10 gute Videos. 10 Sachen, 10 Ideen, mit denen man schon seit der Kindheit oder seit der Jugend rumläuft. Aber wenn man ins Serielle geht, was machst du danach?
Darum und sagt man ja auch oft, dass das erste Album irgendwie das Beste ist und das zweite das Schwierigste von einem Künstler.
Und irgendwann machen dann alle News und dann machen sie ein persönliches Tagebuch, was eigentlich auch keinen interessiert.
Das stimmt,
aber der Knaller-Content, das sind ganz wenige Videos.
Das heißt dann, wäre dann die Schlussfolgerung, dass man alle paar Jahre mal vielleicht, was du ja dann auch ein Stück weit zu machen scheinst, das Medium wechselt oder die Art und Weise des Outputs variiert? Oder sollte man sich dann hinsetzen und sagen, okay, ich mache jetzt Videos, jetzt muss ich da mal ernsthaft drüber nachdenken, was ich da machen will, wenn ich das weitermachen will?
Naja, wie sagt man das? Man wird ja auch älter. Man wird vielleicht Papa oder man gründet eine Firma oder man geht in einen Job rein. Das verändert es schon mal. Die Freizeit, die man als 19-Jähriger hat, die hat man nicht mehr, wenn man 35 ist, dass man seine ganze Freizeit dem Videoschnitt zuordnen kann. Und irgendwann muss man halt spätestens mit 30 gucken, kann ich aus dem Zeug, was ich da bei YouTube mache, auch ein Leben führen mit einer Miete, die ich zahle und einer Krankenkasse? Oder reicht es dafür nicht? Oder gehe ich in die freie Wirtschaft? Und wenn man etwas macht, dann sollte man, das war immer mein Anspruch, dann sollte man das Bestmögliche darin tun. Ja. Ich würde niemals heute einen Gaming-Kanal starten, obwohl ich mich da total für interessiere, weil ich weiß, das können andere viel, viel besser. Und ich muss diesem Thema nichts von mir beisteuern, außer dass ich vielleicht gerne Texte schreibe oder Tests auf meiner Webseite. Aber es will niemand von mir einen Twitch-Kanal sehen.
Und irgendwie die 10 Stunden pro Woche hat man noch nicht mehr über, um die einfach so rein zu investieren, wo dann nichts draus wird oder das vor sich hindümpelt.
Genau. Und dann arbeiten Leute Jahre daran, erfolgreich zu werden. Und es ist eher nervig für die ganzen Agenturen und Publisher, dass 14-Jährige sagen, hallo, ich habe jetzt auch einen Twitch-Kanal, ich brauche jetzt alle Spiele kostenlos.
Ja.
Die Vielzahl ist einfach das Problem.
Ja, es ist auch so schwer, weil ich habe das Gefühl, dass diese Möglichkeit, sich selber auszudrücken oder sich ein Plattform zu schaffen, natürlich viel niedrigschwelliger geworden ist in den letzten Jahren. Ne? Jeder kann, wenn er will, einen Twitch-Kanal machen, jeder kann, wenn er will, mit seinem Handy Videos von sich machen und die auf 78 verschiedene Social Networks hochladen, mindestens. Das macht es doch unglaublich schwer, vor allem gleichzeitig, wenn die Kinder heutzutage damit aufwachsen, das als Berufswunsch teilweise zu haben. Ne? Also das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Also ich habe nämlich mal so einen Bericht gesehen, da waren so, das war gerade irgendwie Girls Day oder Kids Day oder so und die wurden dann irgendwo mitgebracht und sie, ja, was willst du denn machen, wenn du groß bist? Ja, YouTuber. Ja, YouTuber, ich will Minecraft auf Twitch spielen, beruflich oder sowas, ne?
Genau, es gibt halt zwei Formen mittlerweile. Die ältere Form ist die, wo jemand, ein junger Mensch sagt, ich möchte auch YouTuber werden, ich möchte hier so einen ganz großen Kanal haben oder ich möchte bei Instagram ein Profil haben, wo ich dann alle Handtaschen gratis bekomme, ja, und am besten noch einen Lifestyle auf den Malediven führen kann und auch noch 100.000 Euro pro Jahr verdiene. Das gibt's immer noch, dieser Traum davon, sehr bekannt zu werden mit wenig Arbeit. Und es gibt aber was sich über die Jahre jetzt mittlerweile eingebürgert hat und was mindestens genauso spannend ist: Ich streame nicht mehr mein Spiel oder mein Videospiel, was ich mache, damit ich mega erfolgreich werde, sondern mir reicht meine Mini-Community von meinen 35 Freunden aus aller Welt, die vielleicht wieder einschalten. Und das mache ich so zum Spaß. Und von den $50, die ich da im Jahr oder im Monat vielleicht verdiene an Spenden über Patreon, kann ich mir ein neues Game kaufen.
Ja.
Also mit Freunden selber, vielleicht sitzt man zu Hause, hat in der Schule nicht so viele Freunde, aber streamt abends. Dann schafft man sich so eine mini-eigene kleine Parallelwelt, wo man irgendwie einen anderen Status hat. Und das kommt immer mehr.
Und das passiert auch ganz automatisch, ohne dass man es plant, ne? Weil du fängst irgendwie an zu zocken.
Ich mache einen Podcast, der hat vielleicht nur 10 Hörer. Es macht mir in meiner Freizeit Spaß.
Ja.
Die Produktionsmittel dafür sind so einfach geworden.
Ja. Da höre man sich unsere Folge 1 an vom Treibstoff-Podcast. So easy, ist kein Problem.
Aber das ist halt auch spannend, dass mittlerweile... Ich meine, warum machen 19-Jährige oder 15-Jährige Insta-Stories? Die machen das nicht, weil sie weltbekannt werden wollen. Vielleicht ein ganz kleiner Wunsch darin ist das, aber einfach auch mit ihren Freunden in Kontakt zu sein.
Und ich glaube, weil die das halt so vorgelebt bekommen, ne?
Genau.
Das ist halt, wie man das nutzt.
Das einzige Problem ist, weil ich mal von Kunden nachschauen musste, wer sind so die Fans von Bibi und so.
Ja.
Und dann musste ich YouTube ein bisschen durchforsten. Und das spricht man, glaube ich, im Moment viel zu selten an. Dieser Lifestyle, über den wir uns gerne lustig machen mit Influencern und ach und hier, die ist so und bla 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 und die macht bei DM Duschschaum, das ist alles cool. Was aber es leider eine Auswirkung hat, ist, dass diejenigen, die heute 19 sind und das seit 4 Jahren gemacht haben, mit ihren DM-Halls und was sie alles da in die Kamera gehalten haben, dass das halt auch 9-Jährige geschaut haben.
Ja.
Und dass man auf YouTube, wenn man wirklich sucht, findet man mittlerweile Videos von 10-jährigen Mädchen,
die das nachmachen, ne?
Die halt mit einer DM-Tasche vor der Kamera rumwirbeln, da kein Geld für bekommen haben und sagen, ich muss euch mal zeigen, was ich bei DM gekauft habe. Man kann Medienkompetenz in Schulen fordern oder dafür werben oder sich dafür einsetzen und wir können bei Twitter auch total tolle Debatten darüber führen. Das Problem ist, diese Influencer haben schon 4 Jahre oder 5 Jahre Arbeit geleistet und 10-Jährige wissen nichts von unseren Twitter-Debatten und kopieren das einfach. Das finde ich manchmal sehr, sehr traurig.
Das ist, glaube ich, so etwas, ja klar, man könnte in den Schulen mehr Medienkompetenz unterrichten, wenn man Lehrer hätte, die diese Medienkompetenz haben. Vielleicht sind wir jetzt gerade in einer Zeit, wo auch an Schulen unter Lehrern so ein Generationswechsel stattfindet und Leute, die ich noch aus der Schule kenne, jetzt halt auch Lehrer werden oder sowas, ne? Und ich denen das schon zutrauen würde, aber ich glaube, das kommt jetzt halt erst so langsam. Genauso wie diese ganze Influencer, YouTube, Instagram-Welt, in der auch Kinder heutzutage ganz natürlich leben, noch so neu ist, dass man sich nicht darauf einstellen konnte. Das ist ja so die erste Generation von den Kids, die jetzt damit aufwachsen. Und ich glaube immer, dass man sich immer sehr viel Sorgen macht um die Welt, verroht im Netz oder die Kinder gehen da verloren. Ich glaube, vieles wird sich von selbst regulieren, indem man sich daran gewöhnt.
Das ist auch immer so gewesen. Es war eins, dass die Lokomotive wird uns alle blöd machen. Mehr als 15 km/h hält das menschliche Gehirn gar nicht aus.
Ja, genau.
Dann war es das böse Radio. Dann war es Fernsehen wird unsere Kinder verblöden.
Ja.
Naja, heute sind die Kinder, die angeblich vom Fernseher verblödet worden sind, sitzen hier und machen Podcasts.
Richtig.
Und die Nächsten sind halt mit dem Internet aufgewachsen. Es gilt dieser Satz von Oma, alles in Maßen. Trifft wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren auf den nächsten Trend zu.
Und ein bisschen Verblödung ist auch okay.
Ja, muss. Ein bisschen Verblödung ist ja auch wichtig. Und wir, also ich verstehe mittlerweile, ich bin jetzt 34, ich verstehe manchmal schon den Sinn und Zweck von neuen, modernen Apps nicht. Und ich glaube, das ist dann irgendwann, geht man in so eine Generation über, wo man alles, was die jungen Leute machen, eh nicht mehr versteht. Aber es ist genauso wie damals, als wir Viva geguckt haben. Und wenn ein Erwachsener das geschaut hätte, hätte er gesagt, was soll der Mist?
Was ist die letzte App, die du installiert hast, die du neu entdeckt hast, für dich, die du viel benutzt?
Oh.
Fällt dir da spontan was ein?
Die modernste App, die ich mir runtergeladen habe, war TikTok, also mit der ich mich auch wirklich beschäftigt habe.
Was ist TikTok? Ist das, muss man da so...
Das ist wie Musical.ly früher
so.
Aus
Ach
China.
Ach so, ja klar.
Genau, TikTok. Und
ja, jetzt, sagst,
eigentlich
ja.
sollten Menschen wie du das auch wissen.
Ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir natürlich auch ein. Ich kann jederzeit
nicht. Und das ist schon sehr, sehr verrückt, aber ich verstehe, für mich ist das ja Schnittbilder. Also es sind immer kurze, interessante Bilder und das in der Reihenfolge macht halt Spaß.
Ja.
Im Endeffekt Stories mit Musik und Pranks und einer anderen Benutzeroberfläche, die nicht so klar designt ist und das macht jungen Leuten Spaß.
Aber habe ich schon mal eine App, die ich jetzt gehört habe, anschauen kann. Meine letzte App, wenn ich gerade so durchgucke, war Kleiderkreisel. Und ich wollte nämlich ein paar Klamotten loswerden, weil ich habe zu viele Sachen, die ich nicht trage. Und
Männer gehen da eher auf eBay Kleinanzeigen.
Ja, vielleicht muss ich das machen, so, ne? Und ich will einen Haufen Kram irgendwie irgendwo hinbringen, ne? Dass Leute das kriegen. Aber ich hatte über ein paar Sachen freuen sich Leute, wenn sie das irgendwie billig kriegen können. Und das war so eine furchtbare Erfahrung.
Warum?
Tatsächlich, weil es ist, glaube ich, bei eBay Kleinanzeigen nicht besser. Diese Kultur, dass, ne, du bietest da irgendwas an und die Leute sind nicht bereit, den kleinsten Beträge zu zahlen. Ne? Also irgendwie, du bietest irgendwas für 10 Euro an, dann sagt er, ja, komm, 8 und ohne Versand, sagt dann eben, Typ, Alter. Ich muss dafür einen Zettel ausdrucken, eine Briefmarke kaufen, das einpacken, zur Post gehen. Das macht mir richtig Arbeit und muss es aber möglichst schnell machen, damit ich da diese 5-Sterne-Bewertung kriege, damit jemand wieder was von mir kauft.
Ich finde, am besten ist
ich
es, auch wenn ich Deutscher bin, aber beim Deutschen fällt es besonders auf, etwas wird 3 Jahre benutzt und 3 Euro unter der originalen UVP dann wieder bei eBay Kleinanzeigen
angestellt.
Wenn etwas gebraucht ist, dann muss es signifikant günstiger sein als der Neupreis. Das wird aber, das vergisst man oft, dass man schon auch einen Nachlass ein bisschen gewähren muss.
Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem tut es mir dann irgendwie weh, für 7 Euro plus Versand, den ich zahlen muss, wirklich körperlich zu arbeiten.
Aber Kleiderkreisel hatte ja einen riesengroßen Beef hinter sich, weil sie haben mal Gebühren genommen.
Und für die Zahlung oder wie?
Ja, sie wollten irgendwie Zahlung und dann irgendwie so eine Gebühr von dem verkauften Stück und so. Und das ist dann aber alles wieder zurückgefahren worden, nachdem besonders die Frauen da einen Shitstorm hingelegt haben.
Also auch das reguliert sich dann wieder von selbst irgendwann.
Ja, in den meisten Fällen.
Ja. Aber auch da finde ich es ganz spannend, das Phänomen jetzt, was jetzt am Beispiel Kleiderkreise, aber es gibt es eigentlich überall, auch vor allem bei Google, dieses System von alles bewerten im Netz.
Ja.
Finde ich interessant. Und das ist aus so vielen Gründen interessant, aber einer davon ist, dass es so sehr viele eigene kleine Communities aufmacht. Ne? Dann gibt es Leute, die sind dann in deinem Viertel, in dem du wohnst, in Hamburg, sind irgendwie Local Guide oder so bei Google Maps und haben da halt richtig viele Bewertungen. Und
jeder ist Coach.
Ja, es finde ich ganz, ganz faszinierend. Und dann ja schon irgendwo hinzugehen mit dem Hintergedanken, das dann zu bewerten und das dann darüber zu schreiben und so.
Ganz aktuell von Foodwatch, so ein neues Portal, das die Hygienereports von allen möglichen Restaurants anfordern können und die Leute können halt mitmachen. Also bewerten ist ganz hoch im Kurs.
Ja, das finde ich, ich denke mir immer, man müsste häufiger mal irgendwas bewerten, wenn es irgendwo einfach okay war. Ne? Weil wann bewerten Leute denn? Wenn die irgendwas ganz, ganz, ganz doof fanden und jetzt zeige ich das aber heim. Oder wenn das so fantastisch war, dass man es wirklich erzählen muss. Aber die allermeisten Erlebnisse, die man hat im Leben allgemein, sind okay. Wahrscheinlich, ne?
Also ich bin auch verheiratet.
Ja. Und dementsprechend, ich finde es ganz spannend, was sich da für Dynamiken entwickeln. Also Bewertungssysteme im Internet sind auf jeden Fall ein Trend.
Wobei das zum Beispiel bei Instagram spannend ist, dass das ja auch von vielen als nettes Netzwerk.
Total.
Also bei Facebook
anders
haten,
als Twitter
bei
oder so.
Twitter ohne Ende trollen. Ja. Aber bei Instagram, außer es ist ein Promi und man findet total doof, dass der den Bachelor und bla bla bla.
Ja.
Aber eigentlich eher ein Netzwerk, wo man sich Nettigkeiten an den Kopf wirft. Sehr spannend.
Ja. Aber siehst du das auch so? Oder hältst du das für einen Trugschluss?
Nee, also bewerten ist und generell man immer draufhauen und gerade in Deutschland, das war so schlimm und das, also bewerten ist ganz hoch im Kurs.
Ja.
Schlimm ist halt, dass die Firmen dann dagegen steuern und Fake-Bewertungen kaufen.
Ach so, ja, natürlich, klar, das geht natürlich
5
auch.
Sterne für dieses Adapterkabel aus China.
Genau. Es gab 3000 Bewertungen in den letzten 5 Minuten aus Indien für dieses Restaurant bei mir um die Ecke.
Ja, schlimm sind auch diese Preise, die dann von, Fokus und Testsieger des Jahres und also es gibt mittlerweile so viele Preis- und Prämiensiegel, unfassbar.
Ja, wo du gerade von den verschiedenen Tonalitäten auf Instagram und Twitter gesprochen hast, also ich würde es auch unterschreiben, dass es, bitte?
Er kriegt die Kurve
auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, weil es interessiert mich sehr, also ich sehe auch so, dass es so ist, dass auf Twitter Leute sehr ironisch unterwegs sind, ich würde nicht mal sagen unbedingt hateful, sondern es ist halt so dieser sehr bissige Witz, würde ich sagen.
Twitter ist eine Ansammlung von Leuten wie dir und mir, Lokalpolitikern, Fachverbänden, Marketingleuten, PR-Leuten und Agenturen, und der Rest der Welt, der interessiert sich nicht so sehr dafür, für was wir, über was wir da reden.
Ja. Ja, genau, das ist.
Das ist eine eigene Blase.
Ja, das ist eine Blase für Leute, die da beruflich sind oder die irgendwie privat drauf hängen geblieben sind, so würde ich es mal sagen.
Ja. Und wenige Nutzer, die wirklich nur einen 9-to-5-Job haben und nichts mit Internetmarketing am Hut haben. Das
genau.
Sind wenige.
Genau, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, ich habe die meisten meiner Freunde eher aus dem Nicht-Kommunikationsbereich, sondern die machen halt irgendwas anderes so.
Die sind nicht auf Twitter.
Die sind nicht auf Twitter, keiner von denen ist auf Twitter. Also würde
warum
ich ganz
auch?
Aber auf Instagram sind die. Das heißt, da sind vielleicht mehr, in Anführungsstrichen, ich mache gerade Anführungsstriche, normale Menschen, ne? Und darum ist der netter.
Ja, es hat aber auch einen anderen Ansatz. Bei Twitter, es geht ja einmal um die Reichweite. Mhm. Das ist, okay, wie kriege ich da Follower? Das ist bei Instagram sehr leicht, dadurch, dass alle, die Limitierung des, der Plattform liegt darin, dass du Bilder und Videos posten kannst. Jeder, aber auch wirklich jeder kann Fotos mit seinem Smartphone machen.
Das stimmt.
Die sind entweder schön oder nicht so schön, oder man macht sich, fotografiert sich die ganze Zeit selbst. Bei Twitter habe ich das Problem, wenn ich einfach nur einen Twitter-Feed eröffne, wo ich einfach nur reinschreibe, hier, ich bin Rob und ich bin gerade hier in Hamburg, und dann lege ich noch einen Filter über das Bild. Dann werde ich, werde ich keine Follower sammeln, ich werde auch keine Herzen einsammeln, außer ich bin prominent und ich bin Steffen Hensler. Auf Twitter gewinne ich ja nur entweder mit Information, also einer sehr guten Information oder Wissen in irgendeinem Bereich, oder wenn ich sehr lustig ironisch schreiben kann. Also ein Top-Tweet wird meistens immer ironisch oder sarkastisch sein, und dafür muss ich Wissen haben, der muss zu einem passenden Trend passen und der muss
auf den Punkt sich ausdrücken können, ne?
Ja, und die Hürde dafür ist bei vielen Menschen halt viel zu hoch, dass ich mir so einen Content ausdenken muss, selber, kreativ, und das macht Twitter überhaupt nicht spannend. Bei Insta muss ich dann einfach ein Foto.
Ja.
Hey, hab eine gute Zeit hier mit dir.
Ja, ja. Ach ja, das ist ja schön. Also es will ja nur schön sein, ne?
Genau.
Das reicht ja für Instagram.
Aber bei Twitter
reicht schön nicht.
Nee. Außer du hast schon eine hohe Reichweite.
Ja. Das heißt, der Lern-Twitter ist auf jeden Fall schwerer zu bedienen als Instagram. Und vielleicht deswegen auch nicht so erfolgreich. Also es ist ja erfolgreich in dem, was es tut, aber es hat ja im Vergleich zu den anderen sozialen Netzwerken schon Schwierigkeiten.
Das ist fast schon elitär.
Ja. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Dass da auch so eine Hemmschwelle entsteht, als unter normal Verbraucher sich einen Twitter-Account zu machen, weil ich check die Lingo nicht, weil die jetzt in den letzten 5 Minuten schon wieder sich geändert hat oder sowas. Ne?
Ja. Wobei sehr viele Frauen dort sehr viel Erfolg haben, wenn sie so Wahrheiten aussprechen oder so ein bisschen die Depression nach außen kehren, oder wenn sie über ihren angeblichen Freund oder irgendwelche Dates sprechen, dann kannst du auch als Otto Normalo damit total Spaß haben und auch eine Reichweite.
Das ist ein bisschen Tumblr-mäßig vielleicht auch noch. Was denn, ne? Vielleicht ist ein Tumblr das beste Netzwerk, es hat Bilder und die Depression.
Das kann ich so nicht unterschreiben, aber...
Nee, ich weiß es doch auch.
Tumblr, ja.
Ja, gibt es auf jeden Fall.
Ich weiß auch noch meine ICQ-Nummer.
Oh, das weiß ich nicht mehr.
10650113. Werde ich in meinem Leben nicht vergessen.
Es gibt ICQ noch. Also, liebe Zuhörer, edit Rob Vegas.
Bitte
jetzt.
Nicht. Bitte nicht.
Denn ich glaube, ICQ hätte WhatsApp werden können, wenn die früher WhatsApp geworden wären. Weißt du?
Also wurde einfach zu oft untereinander verkauft, aber der Messenger an sich... Hätten die den mal für Smartphone richtig angepasst, wäre das eine Riesenalternative für WhatsApp geworden.
Genau, weil die waren ja wirklich der Messenger.
Musst du dir mal vorstellen, wie lange du wahrscheinlich auch wir im Kinderzimmer mit dem selbstgebauten Gaming-Rechner von Eskom oder Phobis uns mit ICQ unterhalten haben.
Absolut.
Man konnte
ICQ,
da auch schon
MSN.
Bilder verschicken.
Ja, ja, genau. Es war so seiner Zeit voraus. Man konnte Spiele spielen später sogar, dann glaube ich, irgendwann. Und wenn die rechtzeitig auf dem Smartphone gewesen wären.
Und die Marke ist einfach heute noch bekannt.
Die Marke ist immer noch bekannt. Da ärgert sich der ein oder andere Stratege, der gesagt hat, nee, Handy brauchen wir noch nicht.
Wurde jetzt von den Russen gekauft.
Na dann, kannst du. Aber es ist ja auch so eine Sache, das ist, glaube ich, in Russland und China und so, immer so ganz eigene Netzwerke und Apps gibt.
Auch weil die anderen gesperrt sind.
Auch weil die anderen gesperrt sind, die dort aber dann riesige Relevanz haben.
Weibo und alle möglichen Dienste, VR-Kontakte in Russland.
Ja, WeChat.
WeChat, Riesending, HipChat.
Die werden irgendwann uns alle immer auffressen.
Das weiß man nicht, aber sie kommen zumindest mit Trends.
Ist dann Huawei-Handy mit WeChat vor?
Nein.
Okay.
Ich bin aber vertraglich dazu verpflichtet, diesen Markennamen noch 5-mal in diesem Gespräch zu nennen. Nein, bin ich nicht. Aber
Huawei, haben wir früher auch gesagt.
Ja, das wird in Deutschland übrigens wirklich so jetzt genannt.
Ach so, offiziell.
Weil die Deutsche das, wir können das alle nicht richtig aussprechen, und sie haben sich dann selber dazu durchgerungen.
Darum habe ich ein Google Pixel-Handy, das kann man sehr gut aussprechen, und ich wollte immer einen anderen Markennamen hier reindroppen in unsere iPhone-Firma. Genau, also ein Tweet ist schwerer zu schreiben als ein Instagram-Post.
Durchaus.
Deswegen,
stark verallgemeinert.
Ja, natürlich, klar. Also ein brillanter Instagram-Account ist mit wahrscheinlich noch viel mehr Dedication gemacht als ein Twitter-Account, weil da halt wirklich geile Fotos dann auch zu sehen sind.
Ja.
Oder vor allem auch mit einfachen Mitteln, also mit einer Handykamera, eine geile Bildästhetik zu entwickeln, finde ich wirklich, also das mehr als respektabel, das finde ich richtig geil.
Daher sind Stories zum Beispiel auch so populär. Alle fragen sich, warum machen die alle Stories und so, aber wenn man wirklich mal über Stories nachdenkt, ein YouTuber, der muss wissen, wie ich ein Video mit einer klassischen Kamera aufnehme, wie ich es schneide, wie ich es mit Effekten versehe, wie ich eine Bauchbinde darauf setze, wie ich ein Intro vielleicht sogar in 3D baue,
ja,
wie ich ein Outro, eine rollende Schrift mache, wie ich Zwischenschnitte setze, Blenden. Sehr schwierig.
Ja.
Vielleicht für einige, die jetzt zuhören, kann ich auch. Aber, und das ist eigentlich das super Spannende an Insta-Stories, ist nicht das Format, dieses Hochkant, sondern wenn man sich mal eine Insta-Story anguckt und wie einfach dieses Tool ist.
Würdest du denn sagen, dass Instagram-Story, dass das geklaut ist von Snapchat? Also ich meine, klar ist die Funktion dort zuerst in der Form vorhanden gewesen, aber was ich meine ist, also schuldet Instagram Snapchat irgendwas oder ist es heutzutage in der Webentwicklung von Medien nicht so zu sehen?
Ich glaube, der Snapchat-Gründer war einfach nicht so clever, dass er das nicht sehr gewinnbringend verkauft hat, weil mit vielen Entwicklern kann man sowas immer nachbauen. So unique war es dann halt doch nicht und mittlerweile finden wir die Funktion bei WhatsApp, Facebook und Insta.
Ja, das stimmt. Die hatten, glaube ich, auch tatsächlich relativ hohe Angebote in der Zeit, wo die auf dem Peak waren und wo man dachte, oh Gott, wo hört das noch auf? Ich weiß noch, wir haben damals sogar von News Aktuell aus, wir machen nämlich auch Webinare, musst du wissen, für unsere Kunden, ein Webinar zum Thema Snapchat gemacht, wie man damit umgeht als Unternehmen, das noch nie benutzt hat und so. Da haben wir uns das selber mal angeguckt und
unsere Azubi
gefragt und dann.
Ja, es gibt auch heute noch. In Freizeitparks, in Disneyland und so werden immer noch spezielle Snaps und so, also Firmen zahlen da immer noch Geld für, dass diese ortsabhängigen.
Ach ja, genau,
stimmt. Das läuft immer noch, ich weiß nicht, ob es gut läuft, aber es wird immer noch genutzt.
Auf jeden Fall war diese Story-Funktion, das selber schon gesagt, auf WhatsApp und auf Facebook dann ja auch noch vertreten und so die letzte große Neuerung in der Medienkonsum- und Medienproduktionswelt, würde ich sagen, oder? Hast du schon eine Idee, was als nächstes kommt?
Die großen Trends des Jahres. Also, was auf jeden Fall sehr einfach ist und was ich immer wieder merke bei diesen ganzen Experten, die dann sagen, was sind die großen Trends, welche Apps kommen und so.
Ja.
Was ziemlich einfach ist und woran man sich gut entlanghangeln kann, ist, dass das mobile Datenvolumen steigt und die mobilen Verbindungsgeschwindigkeiten bei Smartphones steigen. Vor ein paar Jahren war es noch vergleichsweise teuer, ein Videomobil abzurufen. Und es war auch vergleichsweise langsam. Heute ist es überhaupt gar kein Problem mehr, irgendwo in Hamburg an einer Bushaltestelle zu stehen und einen Full-HD-Livestream zu schauen.
Ja.
Und man muss sich nicht mal darüber Gedanken machen, ob vielleicht das winzige Datenvolumen dadurch aufgebraucht wird. Man kann sich auch ein Fußballspiel
stimmt, das wird egaler.
Genau, man kann sich ein Fußballspiel mit Stream On oder was weiß ich angucken und muss sich nicht mehr darum scheren. Dementsprechend kann man auch selber immer mehr Medien einstellen und größere Medien. Diese Story-Funktion heißt ja eigentlich nur, früher hat man Fotos in einem Stream online gestellt, jetzt ist es schon möglich, kleine Videoschnipsel in häufiger Reihenfolge online zu stellen. Mobil. Und man macht sich keine Gedanken mehr darüber, oh, wenn ich jetzt noch eine Story online stelle, ist dann mein mobiles Datenvolumen.
Ja.
Wohin muss ich im WLAN sein? Das heißt, wenn dieses Level mit der Einfuhr von 5G oder Einführung von 5G dann nochmal höher wird, dann werden wir immer mehr Videocontent sehen in allen möglichen Formen und Varianten, dass man sich live unterhält, Twitch-Streams, die man sich live kurz reinzieht, in anderen Stream wechselt. Also je höher die Möglichkeiten sind, dass der Endverbraucher Daten ins Netz stellt, umso wahnsinniger werden die Dienste werden und wahrscheinlich dieses, dass man eine Story einstellt und dass die sich Leute angucken, wird wahrscheinlich nochmal, es wird wahrscheinlich eine neue App namens Big Bock Big geben oder so, wo man dann einfach immer live ist.
Ja.
Was es mit Periscope schon mal gab, aber es hat sich nie groß durchgesetzt. Aber hier, geh kurz mal in mein Leben, geh ins andere Leben.
Ja.
Kriegst einen Stream gerade von irgendeinem coolen Event und man klingt sich einfach nur live noch in andere Leben ein.
Das hat auch jemand, dem ich bei Instagram folge, in einer Story passenderweise gesagt, oh, kein WLAN im Zug, zum Glück reicht das LTE, um eine Serie zu streamen.
Ja, also es ist, die Apps hängen im Endeffekt immer davon ab, was kann der Endverbraucher mittlerweile mit seinem Device und mit seinem Datenraten, mit seinen Datenraten, also was kann er selber damit anstellen. Und mittlerweile ist es halt, dass die Leute kurze Videos online stellen können. Sie können noch nicht viel und lange Videos. Es ist immer noch, man kann auch keinen 40-Minuten-Livestream machen und das ist dann egal für den Vertrag, aber auch das wird kommen.
Das gibt's ja schon. Ich weiß, ein Kumpel von mir hat so einen Unlimited-Vertrag irgendwie, weil der, ich muss ja nicht sagen, wo er arbeitet, die Möglichkeit bei der Arbeit über sein Handy einen Hotspot zu aktivieren, mit dem
also
er dann
Telekom.
Mit dem er dann in mit seiner Switch online zocken kann.
Ja.
Also es gibt's schon, ne? Wir bewegen uns schon dann, also die Allgegenwärtigkeit von Internet.
Cloud Gaming, dass man einfach sich das Live-Bild eines Computerspiels auf ein billig Smartphone streamt. Ist jetzt vielleicht auch schon möglich im Beta-Test und wenn man irgendwo nah am Funkmasten steht. Aber wenn das kommt, dass ich mir High-End Spiele und so auf den kleinsten Bildschirm streamen kann und ich denke darüber überhaupt nicht mehr nach. Wir sind ja noch die Generation, die darüber nachdenkt. Oh, cool, dass das möglich ist. Aber mein Sohn wird mit Datenraten fernab von 5, 6G aufwachsen.
Das wird wahrscheinlich für den genauso einfach vorhanden sein wie Strom. Oder
genau,
so.
Internet ist immer und überall verfügbar und hat nichts mit einem Tarif zu tun, wo ich 5 Gigabyte pro Monat bekomme.
Ja.
Er wird wahrscheinlich 500 Gigabyte bekommen.
Ja, da, ne, gar keine Anzahl, einfach ist einfach da. Ne?
Genau.
Ja, aber trotzdem muss man, egal was für eine Medienart man sich dann am Ende ausdenkt, welche sich etabliert, welche neu dazukommt, diese mit Inhalten füllen. Und da will ich wieder den Bogen zu dir zurückschlagen, denn du bist ja jemand, dessen Stärke das ist, darum will ich davon natürlich ein bisschen Nutzen nießen. Du schreibst natürlich selber sehr viel, du hast viele Videos gemacht, deswegen erstmal die Frage, bevor ich zum nächsten komme, hast du eigentlich irgendein Lieblingsmedium, was du am liebsten machst? Also bist du lieber am Texten, lieber am Videos produzieren, drehen, schneiden vor der Kamera? Was macht dir am meisten Spaß?
Mir macht am meisten Spaß, Texte zu schreiben und besonders kurze Sachen bei Twitter, weil es einfach so schnell und elegant ist. Das liebe ich, deswegen halte ich mich dort sehr stark auf. Dann mag ich halt wirklich Texte schreiben fürs Blog, weil ich wahrscheinlich als Blogger angefangen habe und mir das immer noch wichtig ist. Und Video, ich schneide es gerne. Aber ich habe mich so viele Jahre selbst geschnitten und gesehen, dass ich das heute immer schon komisch finde. Ich bin einer der wenigen Menschen, und das verstehen andere Leute gar nicht, aber ich kann jetzt auf YouTube gehen und mir mein alter Ego mit 20 Jahren anschauen und ich bin nicht immer begeistert davon, was der für Medien eingestellt hat.
Ja gut, aber das ist ja immer so, ne?
Genau.
Also wenn man schon im Netz vertreten
war. Das ist komisch.
Ja.
Also du kannst dich nicht auf YouTube selber googeln, also suchen und siehst dann irgendwie, drückst auf Play und dann siehst du da irgendwie 180 Folgen und ich kann sogar meine Haarschnitt, weil ich beim Friseur war und so.
Ja.
Das ist ein bisschen, ich denke mal,
irgendwie
das
ist
anderer
auch
Typ.
Geil. Also jetzt bist du vielleicht in einem gewissen Abstand dazu, dass dir das so ein bisschen über ist, aber in nochmal 10 oder 15 Jahren wird das so als Archiv oder als Zeitzeugnis super interessant sein. Und das ist auch mal ganz spannend, das Internet vergisst nie, außer
das
ist Story.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren weniger Video gemacht habe, weil genau aus diesem Grund, dass es ewig online steht, finde ich, dass Content mittlerweile auch nicht nur die Berechtigung haben muss, für den Moment irgendeine Gruppe von Leuten zu bespaßen oder eine Community, sondern wenn ich ein Video live stelle, dann sollte es die Berechtigung dazu haben, auch noch in 100 Jahren abgerufen werden zu können oder lustig zu sein oder eine Information zu bieten. Deswegen bin ich ein großer Freund von Dokumentation.
Das ist aber schon sehr viel verlangt. Also ich finde,
aber es steht halt ewig online.
Wegwerf-Content, das ist aber auch, guck mal, sagen wir mal, du hast irgendwie auf einmal Zugriff auf ein dahingeschmiertes Witzeblatt aus dem 17. Jahrhundert oder so. Wie aufschlussreich ist das denn?
Das
würde ich mir viel lieber angucken, als das, was der Gelehrte damals geschrieben hat. Weißt du? Also
ja, und es gibt auch Content, den ich mir zum Beispiel sehr gerne angucke, wie zum Beispiel auf YouTube schaue ich gerne Abandoned Places.
So verlassene Orte.
Genau, verlassene Orte, verlassene Shopping Center, verlassene Disney-Attraktionen, das gucke ich mir gerne
cool,
an. Da mag ich es auch, weil das kann ich mir in 5 Jahren auch nochmal angucken.
Ja.
Aber ich weiß auch, dass das dann sehr viel mehr Arbeit macht.
Ja.
Und ich habe halt durch die Arbeit um meine Familie, ich habe gar nicht mehr die Zeit, die Woche 20 Stunden in so ein Video zu investieren.
Ja, ist immer die Frage, eine Frage der eigenen Kapazitäten und der Auslastung und so. Ich persönlich mag es manchmal total gerne, Wegwerf-Content mir auch anzugucken. Und zwar deswegen, weil ich dann kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich so zur Berieselung benutze.
Das stimmt.
Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie ein super aufwendig produziertes Video von, also meine, ein paar meiner Lieblingschannels ist da sowas wie Kurz gesagt oder so in a nutshell, ne? Oder so ein Typ, der heißt AltFX, der super tiefe Game of Thrones Analysen macht oder so. Und die Referenzen und so viel Arbeit und so, das nebenbei zu gucken, das ist, fühle ich mich schlecht bei, aber irgend so ein.
Wir haben alle diese Art von Kanälen. Ja. Ich schaue mir zum Beispiel sehr gerne einen Kanal aktuell an von einem Engländer, der auf diese Scam-E-Mails immer antwortet.
Ach so,
und die
ja,
Leute
geil.
In Nigeria davon überzeugt, dass er wirklich jetzt denen Geld schicken will.
Ja.
Und irgendwann ruft er sie halt an und macht sie halt verrückt und wahnsinnig. Er würde gerade im Western Union Büro stehen und ihnen $500 überweisen wollen und dann machen sie sich darüber lustig. Ich gucke auch gern sowas, aber sobald man in die Position kommt, dass man selber Content produziert, muss man halt in irgendeiner Form
Klar. auch
eine Strategie haben.
Man hat ja auch an sich selber andere Ansprüche als an andere Leute.
Ja, und die verändern sich auch.
Du musst dich auch sehr oft verändern inhaltlich,
oh.
oder? Da du ja auch viel Content produzierst für Unternehmen und so, ne?
Ja.
Und was mich interessieren würde, auch weil es meine Arbeit bereichern könnte, wie macht man guten Content für Unternehmen? Also wenn man nicht von sich selber schließen kann zu den eigenen Interessen, sondern du hast einen Auftraggeber und das Thema, weiß ich nicht, ist dir vielleicht vertraut, aber ist jetzt nicht ein Herzensthema von dir, du hast jetzt erstmal keine Meinung dazu, sollst aber irgendwie ein cooles Video oder einen coolen Text dazu produzieren.
Mhm.
Wie gehst du daran? Eher wissenschaftlich oder eher unterhaltend, eher satirisch, eher magazinisch? Hast du da irgendwie so eine Strategie oder so ein Go-To-Prinzip, wie du das machst?
Also die geheime Zauberformel,
ja.
wie man Content von Unternehmen und
How to be Rob Vegas.
Den gibt's leider nicht.
Ah,
da muss ich dich erst enttäuschen. Was immer funktioniert, ist auf die eigene Erfahrung vertrauen.
Mhm.
Manche Dinge hat man in anderer Form schon einmal gemacht. Manche Sachen, ich lerne am meisten daraus, wenn ich mit irgendwas gescheitert bin, weil dann weiß ich, das muss ich so nicht mehr machen. Und wenn Leute 100 Mal auf die Nase gefallen sind, dann werden sie wohl diese 100 Fehler wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich versuche immer, dass, wenn ich Firmen davon überzeugen kann, dass sie nicht einfach nur Content um des Contents wegen online stellen. Es gibt, das finde ich, das hat sich auch eingebürgert und das ist ganz, ganz furchtbar. Wir müssen montags was posten, dienstags was posten, Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
Aber ist da nicht auch was dran?
Natürlich, aber zur Hölle mit dem Content am Dienstag, wenn wir am Mittwoch vielleicht einen viel geileren Post haben oder dieses ganze Social Media hat sich sowas von verbürokratisiert. Das waren ja am Anfang ein paar Typen wie ich, die meinen, sie haben einen Blog und Facebook und so. Und dann jetzt kommen immer mehr Social Media Manager, die festangestellt werden in die Unternehmen. Das ist ja nichts Modernes mehr, das ist gegeben. Wir
ganz
haben auch
normal eine Marketingabteilung.
Und der muss auch montags was machen, dienstags was machen mit. Und die müssen auch ihre Arbeitszeit füllen. Und deswegen gibt es dann, dass alle im kleinen Kalender nachschauen, was ist denn heute? Star Wars Tag, Tag der Jogginghose. Und auf einmal äußert sich ein Unternehmen, was vielleicht eigentlich eine Versicherung ist, zum Jogginghosentag.
Mhm.
Also ob das jetzt Neukunden ranbringt oder nicht, ist manchmal ein bisschen schade. Manchmal wäre es besser, man würde sich auf andere Themen stürzen oder sagen, wir machen das ein bisschen lockerer.
Mhm.
Aber dadurch, dass auch Agenturen im Spiel sind, wird halt alles immer nach Contentplänen gemacht und Stunts werden lange geplant. Aber den besten Stunt kann man nicht planen. Den besten Stunt macht der Social Media Manager selbst. Wenn irgendein Depp im Dschungel kennt, Full of Energy sagt und du sagst, ich bin Energieunternehmen, ich mache jetzt sofort, auch wenn schon niemand mehr in der Agentur arbeitet, ich habe eine Vorlage, ich bretter da jetzt was zusammen. Ich habe noch einen Kontakt, den ich sogar um 23 Uhr nerven kann. Darf ich das tun?
Ja.
Und dann gehe ich damit raus und auf einmal schreibt die W&V großartige Leistungen der Agentur so und so. Meist ist es gut, wenn man es schafft, dass die Unternehmen einem vertrauen oder der Agentur und dass man sehr schnell sich mal kurz zwei Ideen an den Kopf wirft.
Wenn man dann auch die Freiheit hat, das dann so schnell umzusetzen. Ne?
Genau,
und nicht
die hat man
Abstimmungsschleifen nochmal irgendwie durchgehen muss oder so.
Und dass man, was ganz wichtig ist, also das ist wirklich ein Tipp und das kann ich auch nur allen raten. Ich erkenne sehr schnell, wenn Personen einen Account von einer Marke führen und ihre eigenen Werte und Ansichten über dieses Unternehmen kommunizieren. Und das ist ganz schlimm. Das darf man nicht tun. Man reagiert und kommuniziert.
Kannst du mal ein Beispiel kurz sagen?
Ja, dann würde ich mir aber sehr viel freuen.
Okay.
Aber es gibt zum Beispiel einen deutschen Fernsehsender, wo ich weiß, wer die betreffende Person hinter dem Account ist. Und da merkt man immer sehr, sehr stark, das ist gar nicht das Unternehmen, was spricht, sondern die Person.
Mhm.
Und wenn ich einen Unternehmensaccount führe, wirst du nicht merken, dass ich das bin.
Ja.
Das merken nur Leute, die mich lange kennen und die wissen, dass ich manche Worte und Formulierungen gerne nutze. Aber ich halte mich immer komplett heraus.
Ja, klar, man darf nicht vergessen, dass man nicht, ja, dass man
nicht
im eigenen
Account
ist.
Man darf sich auch nicht
geiler
fühlen, als man ist, nur weil man die Marke XY bei Twitter betreut. Man muss immer gucken, wie würde es die Marke und welche Wortwahl hat die Marke auch. Also es gibt Marken, die würden nie lustige Hipster-Sprüche verwenden und man würde es der Institution vielleicht auch nicht abkaufen. Also man darf nicht jeden Netflix-Gag auf jede Behörde münzen.
Das ist schon eine ziemlich schmale Gratwanderung im Netz.
Das Wichtigste ist, und das ist die Zauberformel, die Sprache des Accounts zu finden. Das wird ganz oft vergessen. Wie spricht dieser Account mit den Leuten? Und da darf man sich nicht nur fragen, ist es das Du oder das Sie? Duzen wir unsere Community oder siezen wir die Leute? Sondern wie, was ist das für eine Marke? Ist die jung, modern? Ist die alt und konservativ? Ist die seriös? Und welche Worte würde eine Marke Mercedes-Benz nutzen und welche würde sie nie nutzen?
Aber findest du, eine Marke Mercedes-Benz zum Beispiel sollte sich auf jedem Kanal gleich äußern?
Die haben Sascha Pallenberg, die machen schon viel richtig.
Okay, aber dann eine andere Firma. Also sollte man auf Twitter genauso schreiben wie auf Facebook, genauso wie auf Instagram?
Nein, entweder viele Unternehmen führen Twitter ja so nebenbei. Ja. Wir haben auch noch einen Tweet pro Tag bei der Agentur dazu eingekauft, dann ist auch Twitter bedient.
Ja.
Aber Twitter funktioniert ja ganz anders. Man muss entweder Teil dieses kleinen Dorfes werden oder dieser kleinen Mafia. Oder man haut da einfach nur die Copy von Facebook raus und der Account stirbt irgendwann, weil er immer nur 50 Follower hat oder 100. Man muss sich halt stark beteiligen und Twitter ist das anspruchsvollste Medium, wenn ich mit Kunden arbeite, weil entweder ich kriege die Kunden dahin zu sagen, vertraut mir, ich baue keinen Scheiß, ich mache das richtig gut. Oder es geht alles nach Absprachen und wir planen um 14.25 Uhr einen Tweet mit Hootsuite oder irgendeinem Social-Media-Tool vor.
Ja.
Aber eigentlich muss sich auch eine Firma dann an Hashtags beteiligen. Und dann ist immer die Frage, was hält denn die Firma von diesem Hashtag?
Ja.
Wie lustig sind wir denn? Gehen wir da jetzt das Thema ein? Wie können wir uns positionieren? Und da hilft es eigentlich, mit viel Erfahrung ein Gespür dafür zu entwickeln, wie würde sich Mercedes-Benz jetzt zu Ibis äußern oder eher nicht. Oder gibt es eine Möglichkeit oder gibt es keine?
Aber ich glaube, für viele Unternehmen, es bedarf ja schon einer gewissen Expertise, diese ganzen Kanäle auf diese Art und Weise zu befüllen, dass es genau passt und so.
Genau.
Und deswegen will ich sowas wie kleiner Kalender oder ähnliches auch erstmal gar nicht verteufeln. Es ist nur wichtig zu überlegen, was passt jetzt zu uns oder sowas, ne? Aber
genau.
So als Stütze finde ich das
Es ist ein Handwerkszeug, aber es führt auch dazu, dass alle Unternehmen den gleichen Gag zu Halloween machen und zum Jogginghosentag und das ist halt
oder zum Instagram, zum Ei, was da jetzt gerade.
Genau, dann wird man noch 100 Euro Budget da drauf geben, wenn man es hat und dann, aber gebracht hat es eigentlich nichts, außer dass Content am Montagmorgen zum Jogginghosentag da war.
Ja, also manche machen es ja auch sehr brillant und manche auch so ungeplant, ne? Irgendwie einer meiner eins meiner Lieblingsbeispiele dafür ist, ich vergesse immer leider, wie die Kanzlei genau heißt, aber die kennst du bestimmt auch, irgendwie Solmücke, WBS, ne, die schon seit sehr, sehr vielen Jahren Online-Videos produzieren auf YouTube, wo die genau eine rechtliche Frage kurz erklären.
Genau.
Und das lebt, glaube ich, auch davon, dass der Typ, der das macht, da richtig Bock drauf hat und da auch so ein bisschen Rampensau genug für ist.
Der auch immer mehr Rampensau geworden ist, weil er sich zum Beispiel, ich weiß nicht, wann du das ausstrahlen möchtest, diese Held-der-Steine-Debatte, dass der von Lego abgemahnt wurde, dieser YouTuber, dadurch, dass er das Logo angeblich sehr stark an einen Lego-Stein angelehnt hatte.
Ach so.
Und keine 24 Stunden später war Solmecke mit einer rechtlichen Einordnung online. Ich finde mittlerweile, ich mag ihn sehr, Und er macht es auch super, was ich halt merke, dass er so stark in diesem YouTube-Universum ist, dass er dann auch eine rechtliche Einschätzung zu irgendwelchen Prank-YouTubern gibt. Ist das in erlaubten Prank zu machen? Und dann denke ich mir manchmal, weniger ist mehr.
Ja.
Vielleicht sich dann doch als Anwaltskanzlei eher so den Held der Steine, das ist schon toll.
Weil und nicht noch die YouTube-Community mit
abholen
zu wollen, ne?
Ja, Apo Red und Blue Flame und ob wer sich gerade disst und ob man wirklich in Hamburg in die Straßenbahn kotzen darf. Das ist dann schon ein bisschen weit weg, aber der Erfolg gibt ihm natürlich recht.
Aber was sie halt früher, und dadurch finde ich die so genial, in einer grauen Vorzeit vor Netflix, vor Amazon Prime Video und bevor es möglich war, amerikanische Serienformate unkompliziert in Originalsprache in Deutschland zu gucken. Wir hatten ja nichts. war das Problem des Raubkopierens sehr viel größer als heute.
Ja.
Ne? Also Leute waren ja teilweise gezwungen, Raub zu kopieren, wenn sie eine Serie gucken wollten, weil es einfach keine Möglichkeit gab. So. Bestimmt haben es viele auch aus anderen Gründen getan. Aber auf jeden Fall hat damals Solmücke Videos geschaltet, genau auf Seiten, wo man irgendwie hinkam, wenn man vielleicht sich etwas runterladen wollte und dort eine Einschätzung gegeben, wie das medienrechtlich gerade aussieht.
Ja.
Also wirklich brillant.
Öffentlichkeitsarbeit kann er schon ganz gut.
Genau, aber was ich sagen will, man muss sich halt überlegen, was hat man zu sagen als Unternehmen vielleicht, ne? Was ist der Benefit, die Expertise, die ich habe, die ich irgendwie mitgeben kann? Und dann im zweiten Schritt sogar noch, wo platziere ich die richtig clever, dass man sich das irgendwie merkt und das genau den Leuten auffällt, die das gerade betrifft. Das kann man ja auf alles anwenden.
Klar, und er ist der Anwalt, dem die YouTuber vertrauen.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nochmal da richtig viel Kundschaft gewonnen. So, wir reden jetzt auch schon seit über einer halben Stunde, lieber Rob. Und darum
würde ich. Die Zeit verging wie im Flug.
Genau, die Zeit verging wie im Flug. Ich hab noch ganz viele Fragen, die ich dir stellen könnte, aber über all diese Dinge können wir auch noch sprechen, wenn wir uns auf dem Super Communication Land sehen.
Oh, was eine Überleitung.
Oder? Guck mal, es läuft mit Überleitung.
Der Gerhard Delling wäre
richtig
stolz auf dich.
Na, dann habe ich alles erreicht. Das ist ja unser Event von News Aktuell, wo wir PR und Marketing spielerisch zusammenbringen wollen mit vielen tollen Workshops, spaßigen Sachen und tollen Speakern und so. Und da wirst du ja wahrscheinlich auch einen Workshop abhalten.
Mhm.
Da kann man dich dann sehen und da kannst du uns dann noch mehr erzählen. Weißt du denn schon, was das Thema von deinem Workshop da sein wird?
Das ist ganz geheim, nee, aber ich wollte über Videobearbeitung sprechen und wie einfach das zum Beispiel heute zum Teil ist.
Das passt mega gut, denn eine andere Teilnehmerin, die Karin Altpeter von Vodafone, die hat mir gesagt, also ich habe sie mich gefragt, was für ein Skill sie hat, den sie gut beibringen kann und welchen sie gerne lernen würde. Was sie gerne lernen würde, war Videobearbeitung.
Ja.
Dann schicke ich sie mal in deinem Workshop da vorbei. Und
sag nicht einfach nur Workshop, dieses ich bin heute auch hier, weil
das ja,
ist nicht einfach nur, dass News Aktuell irgendeinen Workshop macht und dass wir da alle hinkommen wie diese anderen Veranstaltungen. Das Konzept dieses Tages und dieser Veranstaltung ist total genial und dass man nicht einfach nur wieder irgendwelchen Leuten zuhört und ja, hier noch ein Panel-Diskussion und dann noch ein Fireside-Chat oder was weiß ich was, sondern dass wir da wirklich alle zusammenkommen und eine gute Zeit haben und im besten Fall auch was lernen.
Da hast du voll recht und ja, vielen Dank dafür, dass du das eigene Ziel nochmal so gesagt hast, weil ich muss nämlich selber auch sagen, ich habe richtig Bock auf diese Veranstaltung. Das ist irgendwie das erste Mal, dass News Aktuell irgendwas Neues sich traut, ohne dass es dafür ein Vorbild gibt, ne?
Und ohne den ganzen Bullshit der anderen Veranstaltungen.
Genau, und das sowieso, obwohl es gibt keine anderen relevanten Veranstaltungen mehr. Ich freue mich wirklich sehr darauf, aber ich arbeite auch sehr intensiv an diesem Event mit Sandra zusammen unter anderem, einer lieben Kollegin von News Aktuell. Und für mich ist einfach schon, ich arbeite so hart daran, dass ich dann irgendwann, wenn man darüber spricht, wird man pragmatischer. Aber,
das habe ich gemerkt und du darfst das nicht so unter den Teppich fallen lassen. Das ist nicht nur einfach eine Veranstaltung, das ist der Versuch, etwas ziemlich Neues und Cooles zu machen und das auch noch in Hamburg.
Das stimmt. Und wenn Rob Vegas das sagt, dann glauben wir das alle.
Sonst hätte ich nicht zugesagt.
Genau, er hätte sonst nicht zugesagt. Und genau, wenn ihr Rob Vegas auschecken wollt, googelt ihr am besten Rob Vegas, denn genauso steht es auf seiner Visitenkarte drauf.
Ja, stimmt.
Lieber Rob, vielen Dank, dass du da warst und wir sehen uns spätestens dort.
Danke dir.
Jo, das war unser launiges Gespräch mit Rob Vegas. Wir hätten noch stundenlang weiterreden können, aber wir versuchen diesen Podcast ja von der Länge nicht explodieren zu lassen. Und von daher muss man irgendwann mal einen Schluss finden. Aber ja, Rob ist auf jeden Fall ein Typ, mit dem man ständig von einem Thema aufs nächste kommt, mit dem man ständig über alles reden kann. Und ja, deswegen eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde. Hat sehr viel Spaß gemacht, die aufzunehmen. Und wenn ihr mehr von Rob im Web sehen wollt, dann geht ihr am besten auf robvegas.de, seine Webseite, wo ihr alles zu ihm findet, was er so treibt. Oder natürlich auf Twitter unter entweder BonitoTV, dem legendären Harald Schmidt-Fake-Account, den er ins Leben gerufen hatte, wie eingangs erwähnt. Oder sein eigener Twitter-Account, ich vermute mal, es ist robvegas, @robvegas, genau, @robvegas. Könnt ihr den Rob ansprechen, ausfragen oder auch nur still und heimlich followen. Wenn ihr uns vom Treibstoff-Podcast Fragen stellen wollt, Anregungen geben wollt oder Feedback geben wollt, könnt ihr das tun, entweder unter unserer E-Mail-Adresse podcast@newsaktuell.de oder auf Twitter unter @newsaktuell, unserem Firmenaccount, @michaelklafke, meinem Account oder @jvjering, Janinas Account. Und da kommt euer Feedback an. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns auch über eine Bewertung, die ihr uns auf iTunes natürlich dalassen könnt, falls ihr uns dort hört. Und in diesem Sinne hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bleibt uns gewogen und bis dann.